Wir schauen heute auf eine turbulente 32. Runde zurück von einem wilden 3-3-Spektakel im Joggeli über das Nervenflattern vom Leader Thun bis hin zu den Schiessbuden der Liga GC und wie es dort weitergeht. Wir analysieren alle die Highlights und Lowlights und schauen die brisante Lage an von gewissen Teams, bevor es dann zu der Tabellenteilung geht. Und los geht's! Sali miteinander und Sali Fabio.
Ja, ciao Adi.
Ostern überstanden.
Ja, Eier gefunden, mal, kann man glaube ich so sagen. Jockey-Eier.
Jetzt noch Jockey-Hase. Das habe ich gehofft, genau, danke vielmals für die Präzisierung, das war wichtig. Ja, ich, bevor wir zum Mitbringsel kommen, wir haben ja vor Ostern irgendwie noch aufgerufen für eine Umfrage. Haben wir noch nicht mega, mega viele Antworten bekommen? Also ihr habt noch eine Chance, weil wir selber auch nicht mega viel Zeit haben, um die Antworten im Detail anzuschauen oder besprechen. Darum stammtischtrend.ch/Umfrage eingeben und noch eines mitmachen bis nächste Woche. Dann schauen wir das auch noch an, nächste Woche mit euch, was wir irgendwie aus diesen Sachen machen werden. So, Mitbringsel. Fabio, was hast du uns mitgebracht? Hoffentlich das mal nicht das Gleiche. Es hat ja jetzt immerhin ein paar Sachen gegeben, oder, mit so einer Nazi-Pause.
Hey, ich gehe schwer davon nicht aus, dass wir das Gleiche haben, weil ich habe das mitgenommen, was ich erlebt habe. Und zwar habe ich mit dem Oli, der ja auch bekannt ist, dass er da mal in dem Podcast mitgewirkt hat, das altehrwürdige Fritz-Walter-Stadion besuchen über Ostern. Mal, definitiv ein Highlight. Das Stadion, wo man mal muss sehen, würde ich sagen. So auf dem Hügel oben. Sehr imposante Statur. Und was ich das Gefühl habe, man muss ziemlich bewegungsfreund sein, wenn man in dem Stadion sein will. Weil wir sind relativ weit oben gewesen und Essensstand, also zuerst muss man ja auf den Hügel rauflaufen, dass man überhaupt mal im Stadion ist. Und wenn man dann einen Sitz weiter oben hat, dann muss man jedes Mal zunderst unten in die unterste Etage, weil die Getränkestände und das Essensstand einfach nur zunderst gibt. Und das sind dann doch
logistisch
100 bis 150 Treppenschritte, die man da muss machen. Also von dem her, wow, man bleibt fit in Kaiserslautern. Und ich meine, 50.000 Nasen im Stadion, fast 50.000 Nasen, eine richtig geile Stimmung. Und dann eben Gegner Fortuna Düsseldorf ist natürlich auch noch recht geil gewesen. Wow. Wenn ihr mal Zeit habt und lohnt sich das definitiv, ein Besuch auf dem Betzenberg. Es war lustig, weil man ist fast nicht dazugekommen, weil die Deutsche Bahn wieder einmal eine Baustelle hatte. Wir müssen,
natürlich. Ja,
ein sehr beschwerlicher Weg, aber natürlich gleich krass, wenn man da plötzlich in das Städtchen reinkommt und alles rot-weiß ist. Ja, kann ich nur empfehlen. Darum mein Mitbringsel, das mal etwas, was ich selber erlebt habe.
Das hoffentlich hast du das Gleiche mitgenommen. Ich bin nicht dabei gewesen, von dem her. Nein, ich kann nicht sagen. Ich habe ja wirklich wenig Ahnung von deutschem Fußball. Dass es rot war, die Stadt, ist irgendwie logisch, oder? Weil Düsseldorf auch rot ist, aber eben rot-weiß. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, bei Düsseldorf spielt der Iten, oder? Hat der gespielt? Oder
ist der? Hat gespielt, ja. Nicht sehr glücklich, weil Kaiserslautern hat 3-0 gewonnen. Von dem her gesehen, ja, okay. Irgendwie ist bei Düsseldorf ein bisschen der Wurm drin. Ja, ich habe ihn eigentlich nur gesehen, als er ausgewechselt worden ist.
Okay. Ja, das ist doch gut. Und ihr habt euch sicher für das richtige Stadion entschieden, oder? Im Gegensatz zum Rudolf-Harbig-Stadion wäre es wahrscheinlich ein bisschen ungemütlicher gewesen in der zweiten Bundesliga. Von dem her, aber ich habe auch nur bisher Gutes gehört. Und das steht sicher auch noch auf meiner Bucketlist, falls ich es mal wieder nach Deutschland schaffe für eine Match. Genau. Gut, dann komme ich zu meinem. Ich habe gedacht, wenn wir schon Nazi-Pause hatten, suche ich irgend noch etwas raus, was mit den Nationalteams zu tun hat. Und ich bin dann hängen geblieben bei der FIFA-Series. Etwas, wo ja, relativ neu, es ist nicht ganz neu, muss man sagen, von der FIFA ins Leben gerufen worden ist, um die unsägliche Freundschaftsspiel zu eliminieren, hat sich die FIFA gedacht, komm, wir machen doch ein mega cooles, eine coole Idee. Mannschaften, die sonst nicht so Chancen haben, gegen andere Teams aus anderen, wie sagt man denn, Konföderationen zu spielen, irgendwie, lassen wir jetzt gegeneinander antreten. Und da hat es auch ein paar recht kuriose Szenen gegeben. Eins, das ich mir herausgeschrieben habe, es hat zwei Gruppen gegeben, die im Liga, also in dem Co-System gegeneinander gespielt haben. Es hat immer Halbfinale und Finalspiel gegeben und Spiel um Platz 3. Es sind immer vierer Gruppen gewesen. Zweimal in Ruanda, zwei Gruppen haben in Ruanda gespielt. Dass Ruanda dort spielt, das hat noch Sinn gemacht. In der einen Gruppe hat dort noch Grenada, Kenia und Estland gespielt. Und in der anderen Gruppe, unser Nachbar aus Liechtenstein, hat dann dürfen gegen Tansania, Aruba und Macau spielen. Und ja, ich habe auch versucht herauszufinden, wie viele Zuschauer es gab. Es hat weniger gehabt als bei euch im Betze, kann man schon mal sagen. Es war ja 10-mal weniger gewesen, es waren um die 4'000 Personen gewesen. Übrigens die, was interessiert, weil Liechtenstein ja fast zu uns gehört. Liechtenstein hat das Halbfinale gegen Tansania 1-0 gewonnen und dann im Finalspiel gegen Aruba 4-1 verloren. Ja, ich glaube, das wird nicht ein Spiel sein, das extrem viele Auswärtsfans gezogen hat, wahrscheinlich aus Liechtenstein, aber immerhin, wir waren schon mal in einem Finale gewesen. Und ja, Gratulation an Aruba, dass sie das Turnier FIFA Series Ruanda B, wie das so ganz handlich heisst, gewonnen haben. Für alle, was interessiert, ihr findet auch alle anderen Gruppen noch und ihr verpasst auch nichts, wenn ihr sie nicht anschaut. Genau. Das ist etwas, was man kann verpassen, aber was man sicher nicht kann verpassen, ist unsere Liga. Weil die 32. Runde, ich habe es im Intro angetönt, hat doch einiges mitgebracht. Ist ein bisschen verstückelt gewesen. Den Ostersonntag hätte man in der Schweiz ja nicht wollen oder wollte man in der Schweiz nicht spielen. Dann machen wir Samstag und Ostermäntig. Daher hat man einen Tag dazwischen. Ich bin froh, dass das nicht immer so ist, weil es ist angenehm, wenn man das so abgehandelt hat, die Spieltage. Oder auch ein bisschen kompakter zusammen ist.
Ja, wenn man natürlich jede Woche am Montag frei hat, könnte man sich das schon überlegen.
Dann könnte man sich das sogar überlegen, dann wäre es auch
halbwegs noch ein bisschen aushaltbar. Und den Montag auch noch gerade regelmässig einführen als neue Viertag, wo einfach zum Wochenende gehört.
Genau, also ich sehe, du hättest Ideen, wenn man das machen kann und dann wäre auch so eine Aufstückung absolut legitim, da hast du recht. Ja, wir starten mit Lausanne gegen Winterthur. Lausanne viert einen wichtigen Heimsieg, 2-1 gewinnen sie gegen das Tabellenschlusslicht aus Winterthur. Ja, und es hat eigentlich, es ist wieder mal eine unnötige Niederlage für Winterthur. Sie haben ja geführt durch das Goal von Luca Zuffi, wo er per Penalty seine Führung bringt. Und nachher der Jané, der dann vor der Pause noch den Ausgleich beschert.
Das war die erste ja, nachher hat eigentlich Torschuss von Winterthur, der Penalty.
Richtig.
Also, so wahnsinnig richtig. Viel haben sie nicht gemacht in der ersten Hälfte von dem her.
Nein, das ist, da hast du recht. Aber natürlich, man hat auch nicht extrem viel zugelassen. Und am Schluss hat es aus meiner Sicht auch, ja, man kann sagen, einen Sonntagsschuss braucht, aber irgendwie ist es auch irgendwie ein bisschen unnötig gewesen, so einen Distanzschuss zu bekommen von Fana. Zwar platziert, aber irgendwie, ja, entweder haltbar oder wie auch immer, aber ja, ist ein bisschen traurig. Und nachher in der Nachspielzeit, ich glaube, in dem Fall die zweite Chance wahrscheinlich von Winterthur, wo der Letizia dann noch mit einer Parade holt gegen Lüthi. Der Lüthi übrigens immer so last minute wirklich immer dran. Oder? Das ist jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, habe ich mir irgendwie notiert, also die letzten drei Spieltage, wo er dran war in der 90. Minute, da hätte die Welt könnte schon ganz anders aussehen, wenn er Torschütze wäre.
Ich habe sehr interessant, ich habe mir auf der Rückreise von Deutschland mir den Spass gemacht, mal einzugeben bei ChatGPT, soll man doch eine Zusammenfassung schreiben zwischen dem Spiel, zwischen Lausanne und Winterthur. Und es ist gemäss ChatGPT ein sehr normales Superleague-Spiel gewesen, weil die eine Mannschaft hat eigentlich ein Goal geschossen, es hat so Momentumswechsel gehabt, sehr interessant gewesen zum Lesen von dieser Zusammenfassung. Aha. Außer dass sie gesagt hat, dass Winterthur von Anfang an das Spiel gemacht hat, das habe ich nicht gesehen. Aber ja, darum ist es auch gut, wenn man es dann gleich noch nachschauen. Aber es hat schon so etwas, oder? Die eine Mannschaft macht das Spiel, die andere schießt das Goal, dann das Goal vor der Pause, wo natürlich der dümmste Zeitpunkt ist, für so ein Goal zu bekommen. Und dann haben die natürlich die Oberhand bekommen. Also, das ist immer sehr spannend. Und manchmal ist es doch noch lustig. Man muss es halt einfach mit Humor nehmen, so eine Zusammenfassung.
Ich würde auch sagen, da haben noch nie viel Gutes zurückbekommen. Ja, ich habe auch im Intro gesagt, ob echt beim Leader langsam ein Nervenflatter ist. Man hat ja vor der Pause, vor der Saison, vor der Nazi-Pause, das erste Spiel wieder mal verloren. Und jetzt geht es gerade weiter mit der zweiten Niederlage. Und ja, dass denn das nicht einreisst, oder? Weil man ist relativ siegensicher, man nimmt die Niederlagen auch noch ja, gelassen hin. Man kann sie auch noch gut kommentieren, dunkt es mich nach dem Spiel, und sagt, du ja, ist jetzt wirklich nicht so ein gutes Spiel gewesen. Ich würde behaupten, eigentlich von beiden Teams nicht ein extrem gutes Spiel gewesen. Thun jetzt zweimal in der Folge einfach mal nicht so effizient. Und das ist eigentlich etwas, wo jeder, der ein bisschen auf Daten schaut, und ich bin da sehr einer dafür, der das gerne macht, sagt, Effizienz kann man grundsätzlich nicht über eine ganze Saison aufrechterhalten. Thun hat mir da jetzt bisher widersprochen und ich frage mich jetzt, ja, passiert da jetzt etwas? Aber ja, ich komme nachher noch dazu. Eben, die nächste Niederlage für Thun, 0-1 Niederlage gegen Lugano. Der einzige Treffer hat...
Ja, eben.
Das war ein Wahnsinns-Goal. Absolut sehenswerter Schlenzer. Also, ja.
Und eben,
ja. Ehemaliger Thuner übrigens auch noch, oder?
Ja, darum hat er auch nicht gejubelt beim Goal. Ja. Aber ich meine, er muss zuerst mal so versenken. Ich habe es sehr interessant. Mega. Ich habe es aber sehr ein aktives Spiel gefunden. Ich habe das Gefühl, man hat gemerkt, die einen sind so die ballsichere Mannschaft und die anderen sind die, die gehen pressen. Es sind sehr so zwei Spielstile aufeinander getroffen, die sehr interessant waren zum Zuschauen. Und darum ist es, ich habe sehr eben als Zuschauer sehr ein aktives Spiel gefunden. Und geil natürlich das Privatduell vom Steffen gegen Steffen. Das war natürlich schon auch geil.
Das ist. Ja, es hat einen Aluminiumtreffer dabei gehabt, sicher. Und auf der anderen Seite der Imeri auch noch mit einem Schuss an
die Latte. Ich meine, das sind Techniker am Werk gewesen, wie der Imeri, der das Ding macht. Ja. Und, es ist einfach mal, du merkst einfach, es ist, jeder Pass in die Schnittstelle und jedes Ding ist einfach grosse Fußballkunst gewesen, eigentlich quasi. Schlussendlich hat es nur ein Goal gegeben, das ist dafür umso schöner gewesen. Aber ich habe das Gefühl, es hat viel mehr verdient gehabt, dass Goal geschossen werden, nämlich schön, weil eben, es sind echt zwei gute Mannschaften gewesen. Und die glücklichere Mannschaft habe ich jetzt das Gefühl gewonnen am Schluss durch ein Traumgoal.
Ja.
Aber eben, wie gesagt, absolut, Thun hätte einen Punkt holen können. Es wäre absolut drinnen gelegen oder sogar gewinnen.
Du kannst jede Statistik anschauen und sie sind sehr, sehr ausgeglichen. Was man muss sagen, es sind nicht die ganz, ganz gefährlichen Torschancen gewesen, aber eben, man hat doch viel Offensivchancen trotzdem kreiert. Aber wie du sagst, ein Unentschieden wäre da auch möglich gewesen, aber eben die Effizienz, die sie die ganze Saison begleitet hat, hat das mal ein bisschen gefehlt.
Ah, ja, absolut. Und auswärts in Lugano ist immer schwierig, das weiss man. Von dem her, wenn man die mithalten kann,
das weiss man langsam.
Und hat ja mitgehalten. Drum, also ich würde mir jetzt keine Sorgen machen. Aber eben, wie gesagt, der nächste Gegner ist Basel.
genau. Und Basel ist eine gute Überleitung, oder? Dort, sage ich jetzt mal, ist die Effizienz da gewesen. Also es war sogar ein Übereffizienz da gewesen, wenn man jetzt rein auf Statistiken schaut. Beide Teams haben 3 Goal geschossen und keines von diesen Teams hat nur annähernd ein XG. Ja genau, sie haben nur 2 geschossen natürlich, weil je ein Eigengoal dabei war.
Nein, darum haben sie aber gleich wieder 3 geschossen, oder? Du hast schon recht.
Aber die zählen glaube ich nicht in die XG-Werte rein, oder? Die eigenen, oder? Ja, nein, ich sage jetzt mal, ein spektakuläres Spiel für alle neutralen Zuschauer, für alle, die es mit dem offensiven Fußball haben, alle, die es mit dem defensiven Fußball haben oder mit kontrolliertem Fußball. Es war eine absolute Katastrophe von zwei Teams, die eigentlich, ja, ich sage jetzt mal, zu Crème de la Crème von der Schweiz gehören, ist das eigentlich unrühmlich und ja, also dürfte eigentlich so nicht passieren, aber eben, mein Gott, wenn man es rein aus Entertainment anschaut, dann sagt man, ja, es war schön gewesen. Scherdan, schöne Vorlage, schönes Goal gemacht. Also ja, ich glaube, er hat wieder mal ein bisschen aufgeblüht. Es sind wieder mal die ein sogenannte grosse Spiel gsi, wo er wieder mal aufgeblüht ist.
Man hat ihm keine Kette angelegt.
Ja. Genau, genau. Das ist wahrscheinlich der Fehler. Und eben dann die zwei Eigengol, die es gegeben hat. Zuerst ist der Lauper nach einem Eckball, der ja meinte schon vom eigenen Spieler zu ihm an den Kopf kommt und dann reingeht. Und das vom Daniliuk, ja, das ja, kann halt so auch passieren. Ja, eben, was soll man da dazu sagen? Und am Schluss, der Traore, sage ich jetzt eins von, auch von der schöneren Goal, die er geschossen hat, jetzt da zum 3-2. Und am Schluss hat mich also, dann schon...
Also ich weiß nicht, was der sich überleidet hat. Das ist Gedanken unschnell, würde man wahrscheinlich sagen. Der Sportreporter braucht das Wort mit Gedanken schnell. Ich weiß nicht, was er überleidet.
Ja.
Weiß es echt nicht.
Ja. Aber den musst du trotzdem noch so machen. Aber trotzdem, ja, du hast recht. Eben, das vorher ist ihm natürlich einfach gemacht worden. Ja, aber eben, es ist, eben, das Spiel war prägt von defensiven Fehlern. Oder? Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich meine, wir haben auch beim ersten Goal von IB auch nicht über einen Goalie geredet, wo man so gedacht hat, was ist denn da passiert? Wieso geht der Hitz nicht um? Oder wieso können wir den nicht haben?
Mühe abgelenkt vom Martinho. Ja. Also eben,
hat's wie gesagt. An dem Spieltag sehr viel gegeben, hat es mich allgemein gedunkt, irgendwie ablenken. Das war sehr augenscheinlich.
Ja, ja, musst schiessen und hoffen, dass er ja, abgelenkt wird. Das ist eine alte Fußballerweisheit.
Das kommt vor allem am heutigen Tag. Also am Montag hat es einige so Sachen gegeben. Und was ich schon krass gefunden habe, Basel hat es dann einfach nicht so hingebracht. Man kann es vielleicht, weiß nicht, man darf aufs Alter schieben. Ich bin der Meinung eigentlich nicht. Man hat es dann nicht clever abgespielt, den Stiefel. Wenn man in der 90. Minute noch 3-2 führt, daheim, muss man in gewissen Situationen sicher einfach cleverer sein. Eben vielleicht mal nicht aufs Goal ziehen. Ja, den Ball versuche in der eigenen Reihe zu behalten, aber mich hat es gedacht, kraftmässig hat das auch nicht gelangt. Und ja, am Schluss muss man sagen, glaube ich, der halt trotzdem mehr oder weniger verdient gewesen, das Unentschieden.
Ja, mit dem Unentschieden kann wahrscheinlich der FCB aber auch besser leben. Weil sie haben eigentlich quasi jetzt auf die Distanz gehalten. Von dem her gesehen, ja, IB hätte wahrscheinlich eher müssen gewinnen. Und am Schluss habe ich das Gefühl, nach dem 3-3 vom Golle, habe ich sogar das Gefühl, haben sie sogar noch gedrückt. Aber es ist mir wie so ein bisschen, irgendwie ein bisschen zu spät gekommen. Und das Gefühl, jetzt noch wollen. Aber ja, am Schluss, gell, wenn du 4-3 reinmachst, fragt niemand mehr. Aber
ja.
Das ist auf jeden Fall ein geiler Match zum Zuschauen.
Es war absolut ein geiler Match. Ich habe noch, das war beim letzten Goal, das Goal vom Golle. Ich habe das Goal so manchmal angeschaut und bin einfach nicht sicher gewesen, ob der Basel-Spieler nicht hinter dieser Auslinie gestanden ist und dann wäre es ja Offside gewesen. Aber ich habe irgendwie keine Kamera gefunden, wo das hätte belegen können. Und ich gehe davon aus, das hätte wahrscheinlich auch einen VAR gecheckt. Aber mich hat es einfach so gedacht, wenn der draußen ist, ist es einfach klar Offside. Und das hat ja eigentlich auch Basel moniert. Klar, es ist ja nicht so, dass die Spieler nicht motzen, das ist Offside, wenn es kei ist, oder? Also man motzt einfach immer nach Offside und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, aber ja. Gut, dann würde ich sagen, kumpen wir ins Frühspiel vom Montag, vom Ostermontag. GC hat Sia empfangen. GC mit einer sehr defensiven Aufstellung, mit einem 4-1-4-1. Eine Formation, die eigentlich dazu anmutet, zum passiv sein. Vor allem, wenn du gesehen hast, wer spielt. Eigentlich auf jeder Position hat sicher ein Spieler gehabt, der noch ein bisschen offensiver gewesen wäre. Oder man hätte irgendwie mit einer Doppelspitze oder was auch können spielen. Aber man hat sich für Sicherheitsvarianten entschieden, einfach mal die Null zu haben. Und das hat auch ganze 2 Minuten gelangt und nachher kommt mir das hure Goal über und dann habe ich wirklich gedacht, ei, das wird jetzt eine ganz, ganz böse Sache sein. Ja, es ist ja dann nicht ein ganzes... Ja.
Bei diesem Goal, also ich meine, zwei Sittender stehen gegen einen Verteidiger von GC in der Mitte. Also dort stimmt alle auf den Ball führende, alle auf den Sürden und niemand, also einer steht zwischen den zwei Sio-Stürmer in der Mitte. Also,
ja, und lass ihn laufen, ja.
Wenn du so eine Formation willst, mit Defensive First, also dann musst du einfach, dann muss das alles stimmen. Und dann kannst du eben so etwas kannst du einfach nicht erlauben, das funktioniert nicht.
Ja, und dort fairerweise zu sagen, oder, was mich dann wieder erstaunt hat, oder, ein Dirk Abels, der sonst immer defensives Mittelfeld gespielt hat in den letzten Wochen, ist jetzt halt Rechtsverteidiger. Klar, man kann jetzt sagen, der hätte jetzt auch anderthalb Wochen üben, die Rechtsverteidigerposition zu spielen. ist genau in dem Fall dort auch zu weit weg gewesen. Also, wenn du sagst, alle sind auf den Ball führen, auf den Sür, es ist eigentlich gar niemand irgendwie aktiv gewesen. Es sind alle eigentlich passiv gestanden und dann noch am falschen Ort. Das ist eigentlich eine sehr schlechte Kombination in den meisten Fällen. Und ja, dann kommt mir das über und das hat irgendwie gerade einen rechten Nackenschlag gegeben, hat es mich gedunkt, eben nach 3 Minuten. Nivokasi, endlich wieder mal ein Goal. Seit dem, glaube 22. Februar habe ich mir aufgeschrieben, nach den 3 Töpfen, die er gegen IB geschossen hat. Ja, ist jetzt ja, sicher auch wieder mal eine Erleichterung, obwohl es ihm sehr einfach gemacht worden ist. Und nachher hat Geetze sich dann langsam aus meiner Sicht ein bisschen fangen, weil Sia hat einfach das auch können verwalten. Sie haben auch nicht viel hergebracht, Geetze. Und ja, es hat noch ein diskutables Handspiel gegeben im Strafraum von Sia. Ist dann aber keine Penalty gewesen. Ja,
hätte man auch schon pfiffen, glaubt, würde ich jetzt mal behaupten. Hat irgendein
Schiff schon mal. Genau, wir kommen sicher in einem anderen Spiel noch eines dazu, was man kann pfeifen und aus welchen Begründungen man nicht pfeift. Aber genau, wir hören deine Worte dann nachher noch eines, weil es ist einfach, man kann wirklich würfeln, ehrlich gesagt. Ja, nachher in der zweiten Halbzeit ist dann innerhalb von 10 Minuten hat man dann den Sack zugetan. Aber man muss sagen, das hat doch ein bisschen gedauert. Das ist bis zur 66. Minute gegangen. Bis dahin war man 0-1 hinter aus GC-Sicht.
Und man hat Chancen gehabt.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, und nachher geht man komplett aus dem Leim. Natürlich eben das Goal vom Chipperfield, das ist grossartig. Einerseits ein schöner Ausserrisspass und nachher, wie der Chipperfield sich durchsetzt, ist einfach stark, muss man sagen. Aber das kann auch passieren.
Der Ersatzbank hat den Match gewonnen. Also sagen wir so, hat den Sack zugemacht. Mhm. Das finde ich wieder heftig. Weil sie ja irgendwie, sie haben ja den Superjoker Botelli, der hat den später noch zugeschlagen, aber eben, sie können wieder mal irgendetwas bringen und dann passiert gerade etwas. Und gerade in diesem Match ist natürlich extrem wichtig, wenn du merkst, okay, wir sind 1-0 vorne und der Gegner drückt, wir können trotzdem noch etwas in die Waagschale werfen und am Schluss, ja, eben, wenn Chipperfield kommt von der Bank, Botelli kommt von der Bank, das ist einfach krass, wenn man so einen Joker hat. Dummerweise für sie, dass sie nur so funktionieren und dass sie nicht von Anfang an spielen
dürfen. Ja. Ja, klar. Eben, ich meine, aber eben, es hat halt jetzt eben gegen GC hat man es halt einfach auch gewisse Sachen einfach gemacht. Eben der Penalty, den der Kabakalman dann noch gemacht hat. Das ist halt einfach auch wieder eine Dummheit und irgendwie einfach zu wenig entschlossen und irgendwie ein Bein rausheben und der stolpert halt jemand drüber. Der ist 3-0 und nachher ist das Spiel eigentlich gelaufen. Eben, wie gesagt, der Botelli, der reingekommen ist, da habe ich, glaube ich, auch zweimal anschauen, weil ich dachte, wie kann der aus dem Winkel mit dem Bein treffen? Aber auch der war auch abgefälscht. Das hat mich dann beruhigt, weil ich irgendwie ein bisschen an meinen Physik-Skills zweifelt, ehrlich gesagt. Aber es kommt dann natürlich noch dazu. Und ja, jetzt muss man halt einfach wirklich anschauen. Oder? Die 5. Niederlage in Serie.
Ja, und die 3. Höhe hintereinander.
Genau, und das ist jetzt halt einfach wirklich, also das nächste Spiel, wir kommen dann nachher noch darauf, ist dann halt einfach das Entscheidungsspiel gegen Vinti, also eins von diesen Entscheidungsspielen. Es wird ja noch ein zweites geben dann. Aber wenn man so auftritt, wird das nicht viel geben, ganz ehrlich.
Ja, wir müssen dem Cup auch noch im Halbfinale, gell? Also.
Ja, genau. Man kann dort natürlich, ich weiß nicht, ob man dort seine Saison retten will, aber es wird. Also ich finde das.
Luzern kann es nicht sagen, wie mühsam das Lausanne Uschi kann sein. Apropos.
Ja. Und Luzern ist auch ein guter Übergang. Die können auch ein Liedli pfeifen, wie es sonst in der Westschweiz pfeift irgendwie, und sie nicht. Luzern hat, glaube ich, noch eine Verlängerung eingegeben von den Ferien. Die hätten, glaube ich, nicht müssen gehen, ganz ehrlich. Das ist
zu wenig. Ja, 3-0 wäre auch Vorfe, oder? Also von dem her gesehen wäre es völlig okay.
3-0 wäre Vorfe, wäre man nicht gegangen, hätte man sich einfach einen schönen Ostersonntag können machen. Und ganz ehrlich, es ist wenig gelaufen in dieser Partie. Es war allgemein nicht ein geiler Match.
Die ersten 30 Minuten sind eben, so Sonntagspartie.
Du kannst das beistreichen. Genau, ja. Und erst kurz vor der Pause, wo der Stefanovic dann per Kopf trifft. Man muss einfach sagen, es gibt einen Spieler auf dem Feld. Gut, es gibt vielleicht zwei. Stefanovic ist natürlich einfach immer da. Aber was der Kadil macht, das ist einfach ein Augenweide.
Schlenzen
kann er. Und ich habe Flanke gegeben, dass auch der Stefanovic einen Führungstreffer machen kann für Genfer. Ja.
Unsere Zunge behauptet, er hat geschlänzt. Er gar nicht welche Flanke.
Dann ist er gar nicht so gut, wie ich gemeint habe, in dem Fall. Ja, und was hart ist, oder? Das passiert vor der Pause und unmittelbar nach der Pause kassierst du noch einen Riesenstrich vom Konya. Mendes auf der Seite macht mit dem Außenverteidiger, was er will, sozusagen. Auch wenn es ein bisschen Glück ist, fairerweise. Aber der Rückpass dann kommt auch zum Konya und der Riesenstrich rein. Und das war nicht das erste Mal, was mich gedacht hat, Servet ist auch körperlich massiv überlegen, wenn es darum geht, in Zweikämpfen, vor allem wenn es Angriff gegen Verteidiger geht. Es war so oft, dass die Luzerner am Boden gelegen sind oder schwächer waren. Und das ist halt einfach, hat einfach kein gutes Bild auf Luzern geworfen, ganz ehrlich.
Und einer hat das
also vielleicht an dieser Stelle
mit dieser Körperlichkeit.
Ja, das hat jetzt eben gerade. Ja.
Gute Chance gehabt, ja. Aber trotzdem im Moment, glaube ich, so wie ich gehört habe, schon mal irgendwie 3 Rippen gebrochen in dieser Aktion. Ja. Von dem her, gute Besserung.
Gute Besserung, ja, unbedingt von unserer Seite.
Das wäre natürlich vielleicht noch der Zünder gewesen, oder? Wenn er das Ding gemacht hat zum 2-1, hätte es können sein, dass eventuell Luzern nochmal kommt, aber sonst hätte es nicht diese Angst haben. Und
nein, ich
meine,
und
Kadi macht sehr egoistisch.
Mach noch einen.
Finde ich sehr egoistisch. Hat man auch anders.
Ja, den musst du auch machen.
Ja, musst du.
Aber den musst du nicht machen. Dann kommst du drunter, das ist so. Das ist absolut so. Ja. Aber auch dort ist jetzt so, für die Relegation-Runde ist der Klassenerhalt für Servet jetzt wahrscheinlich auch etwa, ist auch rechnerisch, glaube ich, sogar fast sicher. Also gut, man hätte ja auch, glaube ich, nie Angst gehabt. Aber einfach, dass man weiss, da wird es jetzt auch nicht mehr viel gehen. Wo es ein bisschen um mehr gegangen ist, ist bei St. Gallen gegen FCZ. Ein sehr gutes Spiel, hat es mich gedacht. Ich habe da Großteil von dem Spiel natürlich gesehen, weil es ist wenig passiert auf der anderen Seite. Ja, man hätte den Rückstand können verkürzen auf Thun. Es sind in Anführungszeichen nur noch 12 Punkte. Das ist immer noch eine halbe Weltreise, aber trotzdem, man macht das, was man kann, hat man gemacht, man hat gewonnen und das ist gar nicht so klar gewesen. Also in der ersten Halbzeit ist mir die spielbestimmende Mannschaft gewesen, aber ich muss sagen, also der FCZ hat mir auch sehr gut gefallen. In der ersten Halbzeit wirklich eigentlich gut dabei gewesen. Aus St. Galler Sicht, wenn ein Aliou Baldé vorne spielt, würde ich glaube schon mehr graue Haare haben, wenn nicht nebenzu einer spielt, der halt alle macht wie ein Vogt. Er ist ein mega guter Spieler, der neben einem spielen kann, der dann die Töpfe macht, aber er ist einfach nicht der, der effizient ist. Er hat auch wieder einige grosse Chancen liegen.
Dafür gibt es jetzt eine goldige Regel. Wenn es 3 strittige Penalty gibt, dann muss einer gepfiffen werden. So wie früher.
Genau, und man hat am Schluss
hat man einen Penalty bekommen.
Das ist so. Und man hat dann auch den Penalty gepfiffen, der am wenigsten klar war, aus meiner Sicht, jetzt, ehrlich gesagt. Aber hey, mein Gott, ich bin froh, er hat dann am Schluss auch St. Gallen gewonnen, dass man nicht nur über das muss diskutieren muss. Also wirklich eben gewisse Sachen. Also auf der Linie, das Hands, ist für mich klar gewesen. Weiß auch nicht. Und eben am Schluss pfeift man dann eigentlich aus meiner Sicht das, was ich finde. Ist es wirklich genug gewesen, das Heben? Ja, okay. Es ist egal gewesen. Penalty ist Penalty, wenn es erst im dritten Anlauf ist. Görtler macht den und sind in Führung. Und dann habe ich gedacht, okay, das ziehen die jetzt durch. Und dann hat der FCZ sofort reagiert und aus meiner Sicht eins von der schönsten Goal von dieser. Ja, ich weiss nicht, ob wir es gross machen. Aber ich habe es wirklich eines der schönsten Goal gefunden, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Insgesamt die ganze Kombination, oder? Also der Pass nachher auf den Kenny runter und der Kenny den Pass über zum Cavallero habe ich einfach eine Wahnsinnskombination gefunden. Und die Übersicht, die der Kenny hatte, ich habe ihn, glaube ich, sehr oft kritisiert in dieser Saison, aber das war grossartig. Und verdiente 1-1. Verdiente 1-1 zur Halbzeit. Und hat noch einiges können gehen. Aber in der zweiten Halbzeit hat es mich ist wenig gelaufen aus meiner Sicht, aus Sicht vom FCZ. Hat mir jetzt nicht mehr so gut gefallen. Sie sind vorne, ist der Kenny oft einfach allein rumgestanden. Man hat einfach keinen Druck mehr bekommen. Und dann hat ein halbfitter Alessandro Vogt müssen eingewechselt werden, der am Schluss das Spiel entscheidet. Und es ist krass, der Spieler, man muss den gerne haben, wenn man richtige Neuner gerne hat. Und das, was du gesagt hast, was man gelernt hat, man muss den Ball zumindest mal aufs Goal schießen, dass er reingehen kann. Auch das hat der Vogt gemacht und auch nicht zum ersten Mal in dieser Saison aus einem Winkel, wo du musst sagen, hätte ich jetzt nicht geschossen. Aber ja, wenn der Goalie mitspielt, eben Huber normalerweise wirklich ein sicherer Rückhalt, aber den muss er auf seine Kappe nehmen. Aber eben, du musst ihn mal aufs Goal bringen, dass das überhaupt passieren kann. Und das war absolut verdient am Schluss aus meiner Sicht, nach also dieser zweiten Halbzeit.
Was mich beeindruckt, ist einfach erstens mal eben die Schussabgabe, wenn die verfolgt und was für einen Schuss dann kommt. Ja. Also die Stärke von dem Schuss aus der Dreieck raus ist einfach...
Ist wahnsinnig, ja.
Ich glaube, ja, du siehst als Goalie halt einfach irgendwann siehst blöd aus. Wenn so einer einfach mal draufbolzt. Ja. Es gibt noch andere Goalie, die das Gefühl hatten, am Wochenende, das Gefühl hatten, wow. Und dann denkst du so, ja, aber wenn du von dort aus mit dem Hammer abziehst, also ich meine, kein Goalie von der Welt bringt die Hände auf, obwohl es der Goalie-Ecke ist. Ja. Aber ja, eben, ja, darum wie gesagt, das ist eine Qualität, die er mitbringt. Und ja, gespannt, wie
die... Ja, das ist ein bisschen sein Signature-Move, oder? Also er hat ja, also ich mag mich als Bar-Goal erinnern, wo er so aus diesem Winkel abgedrückt hat, aus Beten übrigens, also rechts und links. Und das ist eine riesige Klasse und... ja, bin gespannt, ob da Hoffenheim auch seine Freude daran hat, nächste Saison dann. Genau. Ja, und was wir auch gesagt haben, oder? Wegen Einwechselspieler, eben, wie wichtig die sind und was die alles können bewirken, oder? Also, da ist sicher jetzt beim FCZ dann auch nicht mehr viel gekommen, ehrlich gesagt. Oder einfach nicht mehr Druck gekommen mit den Einwechselspielern. Und das hat man dann schon gemerkt gehabt. Klar, ein Vogt ist normalerweise kein Einwechselspieler, sondern er spielt normalerweise, wenn er fit ist. Aber trotzdem, ja, da hat es wieder mal gezeigt, wie wichtig die Einwechselspieler sind, die dann auch etwas reissen können und ja, ein Team eigentlich retten. Ja, und wir haben noch ein Fokusthema je. Fabio, was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe mal die ganze Saison von Servette Genf mal ein bisschen versucht zu analysieren. Eigentlich ja als Vizemeister in dieser Saison gestartet, in der Champions League Quali. Und dann so durch alle Wettbewerbe gerasselt, dann ist man ja, eben der Saisonstart hat man auch völlig verkackt. Da hat man den Eberli rausgeschmissen, ja, den Gourvenec geholt. Und wenn man so geschaut hat in den Leistungen, sie sind eigentlich stabiler geworden, vor allem daheim. Leistungssprung finde ich jetzt nicht wirklich, hat man etwas gemerkt. Sie kommen auswärts auch sehr viel Gegengol über und sie spielen auch sehr viel unentschieden. Das bringt ihr auch nicht wahnsinnig viel. Also ich glaube, eben, wenn man überlegt hat von Anfang der Saison, dass die in der unteren Hälfte der Tabelle sind, hat man auch nicht müssen unterschreiben. Da hat man natürlich auch Spieler verloren, was natürlich auch nicht einfach ist, wenn man Antunes, Kutesa, Tsunemoto und so weiter verliert. Aber ja, eben, wie gesagt, immer so das Konzept, das ich noch nicht gesehen habe von Servette. Man ist zwar offensiv nicht schlecht und man hat mit einem Stefanovic, mit einem Eier und einem Ratz 3, die eigentlich über 10 Scorer-Punkte haben. Also das spricht eigentlich wirklich so ein bisschen für die Offensive, die eigentlich funktioniert. Man ist defensiv einfach nicht wirklich stabil. Und da bin ich mal schauen bei diesen Statistiken, ob das irgendwie so ein bisschen etwas so ein bisschen, das unterstreicht. Sie sind das dritteffizienteste Team von der Super League, offensiv. Eben. Und bei allen Statistiken sind sie eigentlich recht weit oben dabei, wenn es um die Offensive geht. Defensiv sind sie auch sehr weit oben dabei, das ist aber natürlich nicht ein gutes Zeichen. Und interessanterweise, zum Beispiel, sie kommen am zweitmeisten Goal über von außerhalb vom Strafraum. Und da, eben, wie gesagt, wenn das taktische Konzept irgendwie nicht funktioniert und im Strafraum hast du die Mauer, aber außerhalb funktioniert nicht, dann passiert wahrscheinlich auch so ein Goal. Schlechter ist nur der FC Winterthur. Und ja, dann sind sie aber auch, und das finde ich das Lustigste und das Ironische in der ganzen Geschichte, das Team, das am wenigsten gegnerische Abschlüsse zulässt. Sie sind defensiv nicht gut, sie kommen viel Goal über, aber sie lassen eigentlich gar nicht so viel zu. Was heisst das? Sind Gegner einfach sehr effektiv, wenn sie gegen Servette spielen? Oder wie kann man sich das erklären? Also irgendwie, eben wie gesagt, bei mir geht gar nichts mehr auf bei Servette, wenn ich sie anschaue in dieser Saison. Ja, und jetzt geht es weiter. Jetzt kommt ein neuer Sportchef. Jetzt hat man nach einem Jahr um René Weiler einen Nachfolger gefunden, der John Williams. Der kommt von Amiens. Der ist, glaube ich, dort auch irgendwie schon, keine Ahnung was, 10 Jahre Sportchef gewesen. Und jetzt will man auf Jugend setzen nächstes Jahr. Und ich frage mich dann einfach so, also ist man jetzt wirklich von dem Weg weggekommen, dass Servette ambitioniert ist und man sagt, hey, schau, wir wollen jetzt einfach ein Ding machen, das, was eigentlich schon alle anderen Vereine in der Super League machen. Man setzt auf Jugend, man will ein Ausbildungsteam sein. Also, ja, irgendwie, ich frage mich ab dem Verein in dieser Saison einfach nur noch, ich muss sagen, ich komme nicht mehr draus. Sie hat mich...
Ja, vor allem hat man diese Saison ja... Vor allem, man hat ja jetzt diese Saison eigentlich sozusagen in Sand gesetzt, weil man weder Fisch noch Vogel gemacht hat. Oder man hat sich jetzt einfach nicht entschieden und gesagt, wir geben mal alles ab und schauen, ob das funktioniert. Und jetzt kann man einen Umbruch machen, oder? Wo man nicht europäische Ambitionen hat.
Ich bin mega gespannt auf Servette in der nächsten Saison. Ja. Keine Ahnung, was
ja, da ich meine, was da meine Servette ist ja die letzten 3-4 Saisons halt einfach immer fix in diesen Top 3 gewesen. Ich weiss noch, wir haben das ja immer gesagt, die sind dort oben einfach zementiert, oder? Mit Lugano zusammen. Und ja, das ist schon einer der grössten Abstürze, ehrlich gesagt. Ja, ja, spannend. Ja, mein Fokusthema, wir haben kurz schon ein bisschen darüber geredet. Es geht für mich um den FC Thun. Beim FC Thun eben die Nerven flattern. Du hast ja schon gesagt, du glaubst jetzt nicht, dass das auch zwei Ausrutscher gewesen sind. Aber du hast auch aus meiner Sicht korrekt angesprochen, wenn man so ein bisschen auf die nächsten Spiele schaut. Oder? Man hat... Als nächstes hat man Basel daheim und nachher fährt natürlich die Championship Group an, oder? Also man hat dann Lugano, Basel, Thun, Sion, IB und St. Gallen am Schluss. Und Konstellation könnte ja natürlich schon speziell sein. Ich werde jetzt einfach rasch etwas spinnen, oder? Man hat jetzt zweimal verloren. Eben beim ersten Mal verlieren sagt man, ja mein Gott, das kann passieren. Beim zweiten Mal haben wir ja gesagt, okay, das dort hätte man auch gut können, das Unentschieden mitnehmen, wie auch immer. Basel, ja, ich sage jetzt nicht, dass sie gerade top in Form sind, aber wenn sie einen guten Match haben und dort reinkommen und auch einen Sieg landen, dann Lugano, eben, Lugano darfst du nie unterschätzen, dann hast du wieder Basel. Hey, also, ich möchte einfach sagen, oder, wenn, man darf es nicht auf die zu leichte Schulter nehmen, aus Thuner Sicht, das glaube ich auch nicht, dass sie das machen, weil da sind sie genug geerdet und haben genug gute Leute um sich herum. Aber es kann dann plötzlich schnell gehen und es wäre natürlich schon recht geil, gäbe es am 17. Mai eine Finalissima St. Gallen gegen Thun und dort würde einfach alles entschieden werden. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist jetzt etwas, was ich für den Podcast aufskizziert habe. Ich glaube fix nicht daran, weil ich glaube nicht, dass St. Gallen einfach alles gewinnt. Und ich glaube nicht, dass Thun so...
Wo man vergisst,
aber es hat bisher noch niemand bewiesen. Ja.
Ich glaube, dass der Punkte-Ding, wo momentan der FC Thun hat, jetzt eigentlich schon wird länger wahrscheinlich zum Meister werden. Weil die anderen nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. St. Gallen spielt gegen Lugano, die spielen noch gegen Basel, die spielen alle noch gegen IB. Und Sion dürfen wir da auch nicht außer Acht lassen, die werden auch noch ihre Punkte holen.
Nein.
Also von dem her gesehen, ich sehe wirklich noch nicht, eben, es müsste ja eine Mannschaft müsste einfach quasi alles gewinnen. Und dann müsste Thun aber quasi auch fast alles verlieren. Das wäre das einzige Szenario, das ich noch sehen könnte. Aber ich gehe
nicht. Und es darf nur das Team gewinnen, oder? Natürlich, oder? Nicht einfach. Eben, das ist das, wo ich glaube, das wird nicht passieren. Und eben die am nächsten dran sind ist St. Gallen, weil ich glaube, nachher Lugano sind ja noch einmal 5 Punkte mehr. Das ist ja riesig, oder? Der Weg wäre riesig dort hin.
Das sind 18 Punkte zahlen.
Ja.
Oder?
Eben. Das ist, ja, genau, und eben, das ist, ja, das ist das etwa fast, was Lugano braucht. Also, ja, darum glaube ich wirklich nicht daran. Aber ich glaube, wenn, dann wäre es St. Gallen. Und ich glaube nicht, dass St. Gallen einfach kann durchziehen. Und eben, ich glaube auch nicht, dass Thun komplett einbricht. Aber einfach, was ich schon muss sagen, ist, ich finde es cool, wie sie es abmoderieren. Und das kann man natürlich auch noch mit einer 12-Punkte-Führung. Aber man muss einfach aufpassen, wenn jetzt wirklich das nächste Spiel daheim gegen Basel wieder eine Niederlage gibt und man sagt, ja gut, man hätte jetzt halt das verloren, muss man schon aufpassen, dass man dann nicht in eine Strudel reinkommt, dass man sich zu leicht macht und sagt, ja, wir sind halt der Aufsteiger und bla bla bla, weil plötzlich irgendeiner hat man da etwas zu verlieren, weil aktuell haben sie überhaupt nichts zu verlieren und ja, eben, ich glaube auch nicht dran, aber ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen.
Vor allem die Heimstärke darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Es waren jetzt zwei Niederlagen, die man auswärts hatte. Und wenn man weiss, dass Thun momentan in der letzten Runde daheim einfach alles weggeräumt hat. Aber wie gesagt, Basel ist ja dann daheim. Und wenn man den verliert, ja, irgendeiner hat man dann schwer mit der Erklärung. Das ist ja so. Aber du.
Ja, aber eben, man hat gerade zwei Heimspiele jetzt. Genau. Aber jetzt hat man zwei Heimspiele und ich glaube, die tun den Weg jetzt auch noch ebnen, oder ob man noch ein bisschen ein Flattern soll bekommen oder nicht, eben gegen Basel und gegen Lugano daheim. Das wird einiges zeigen, weil nachher hat man dann fast nur noch Auswärtsspiel. Und was man auch muss sagen, wenn wir jetzt noch bei dem bleiben, was die anderen müssten liefern, wer auch ein sehr schwieriges Programm hat, ist der FC St. Gallen. Weil St. Gallen ist einerseits noch im Göpp vertreten, oder? Das kann noch die Doppelbelastung sein. Klar ist jetzt mal nur der Halbfinale, weil der Finale ist ja dann nachher. Aber nachher hat man fast noch auswärts spielen, oder? Man spielt gegen IB auswärts, man spielt gegen Lugano auswärts, man spielt gegen Basel auswärts und hat dann erst gegen Thun im letzten Spiel, wo je nachdem ja eh schon alles entschieden ist, wieder daheim. Also eben, St. Gallen hat es in diesen Belangen auch sehr, sehr tough.
Sind aber auswärts stärker in dieser Saison als daheim.
Sind es tatsächlich? Das habe ich jetzt natürlich nicht geschaut, wenn ich...
Also er muss sicher, ja, in der ersten Hälfte der Saison sind sie auswärts
stärker als daheim. Ja, sie sind dritt in den Heimtabellen und zweit in der Auswärtstabellen. Da hast du recht. Sie haben mehr Punkte. Also, ja, sind besser. Da hast du recht, ja. Ja, aber wir schauen doch gerade voraus. Und zwar nicht so weit, sondern nur eine Woche voraus. Die 33. Runde und letzte Runde, bevor es zu der Teilung von der Super League kommt. Und da spielt der FCZ gegen Lugano. Eben, FCZ, wie sie aktuell eigentlich drauf sind, finde ich positiv. Positiver Weg, den sie gehen. Und ist natürlich auch für sie wichtig, dass sie dranbleiben. Aber eben, wir spielen gegen Lugano, das ist immer sehr, sehr, sehr schwierig. Aber man weiss, wo Lugano nicht kann gewinnen kann, ist im letzten Grund. Und man spielt wieder mal im letzten Grund. Und bin gespannt, ob sie diesen Fluch von sich weisen können. Und nachher kommt natürlich das wichtigste Spiel von dieser Runde mit Abstand. Das ist Winterthur gegen GC. Da geht es einfach um nicht weniger als um das Überleben in der Super League. Oder dass wirklich alles enorm nah zusammenrückt. Das ist, ich glaube, Winterthur muss das Spiel gewinnen, weil sonst wird es dann schwierig. Selbst das Unentschieden wäre dann. Wären wir immer noch bei diesen 5 Punkten. Also auch dort, Winterthur muss gewinnen, GC muss genauso gewinnen. Das wird, glaube ich, ein nicht schönes Spiel. Und es würde mich nicht erstaunen, wenn es am Schluss trotzdem unentschieden wird. Und dann hat eigentlich GC die besten Trümpfe oder Trümpfe in seiner Hand. Genau. Dann Thun gegen Basel, über das haben wir schon geredet. Eben Thun spielt daheim, versucht, den Negativtrend zu drehen. Und am Sonntag spielt dann Luzern gegen St. Gallen. Luzern, da geht es um nicht viel. St. Gallen will natürlich oben dranbleiben. Luzern kann nicht viel mehr machen als am Erzfeind ein Beistellen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eines der wenigen Ziele, die Luzern in dieser Saison noch hat, ehrlich gesagt. Weil es ist ja das letzte Spiel gegen St. Gallen. Und das wird man sicher so mitnehmen. Dann hat man Sion gegen Lausanne. Ja, ein Derby, wo es halt jetzt für sein Team wirklich auch nicht mehr um so viel geht. Lausanne halt in dem Niemandsland. Ja, was will man machen? Will man noch erst werden in dieser Relegation Group? Ja, aber ich glaube, dank dem, dass es ein Derby ist, hat es noch ein bisschen Feuer drin. Und dann spielt IB gegen Servette. Und ich glaube halt IB, wenn jemand müsste alles gewinnen, dann ist es IB. Und dann müsste es mal damit anfangen, und das wäre wahrscheinlich gegen Servette ein ganz guter Startpunkt, würde ich sagen.
Wieso sind eigentlich die Sonntagsspiele alle gleichzeitig und nicht eins am zwei? Hast du eine Idee?
Ja, dass es keine Absprache gibt, oder wäre doch das. Aber es ist ja alles schon entschieden. Das ist halt,
und die anderen Spiele am Samstag sind aber Zeit verschieben. Also das sind ganz normale Zeiten.
Tatsächlich. Stimmt. Ja, macht mega Sinn, oder?
Wahrscheinlich war Luzern das Spiel, das auf die zwei Jahre gesetzt wurde, und die Polizei gesagt, nein, ist es gefährlich, wenn man am Mittag um zwei spielt, wir dann auf die vier, keine Ahnung.
Sind wir noch nicht parat? Sind wir noch nicht aus dem Mittag zurück? Genau, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass alle miteinander sind, bin davon ausgegangen. Nein, das ist recht, absolut. Ja gut, das 20-30-Spiel sind wir ja bewusst, oder? Das ist einfach das Fernsehspiel, wo man nicht abtauschen darf, wahrscheinlich. Sonst wären wahrscheinlich alle am 6 gewesen und alle um 8:30 hätten wahrscheinlich auch nicht dürfen. Ja, könnte wahrscheinlich so etwas sein, ja. Ja, wir wissen es nicht, ehrlich gesagt, aber wir wissen, dass wir nächste Woche wieder da sind, über dieses Spiel genau reden. Denkt daran, noch die Umfrage auszufüllen, stammtischtrend.ch/Umfrage. macht noch mit. Wir können nächste Woche über gewisse Sachen dort reden. Wir haben sicher auch noch das eine oder andere, wo, wo wir können ankündigen können. Und wünschen euch eine schöne Woche. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.